Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Mark Brost von der Wochenzeitung Die Zeit. Er arbeitet in Berlin im Hauptstadtbüro der Zeit. Guten Tag, Herr Brost.
Guten Tag, Frau Schäfer.
So, jetzt haben wir erstmal hier die Lappen genommen und haben den Tisch desinfiziert. Muss man ja machen in diesen Zeiten.
Und gell? Wir haben uns was über die Ohrstöpsel hier,
Kopfhörer getan. Genau, solche Ohrwascheln, damit wir geschützt sind. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Brost. Schön auch, dass Sie uns zuhören, vielleicht im Homeoffice, vielleicht beim Kochen für die Kinder, vielleicht auch beim Überlegen, wie wird das jetzt weitergehen, was wird diese Krise aus uns machen, wird die Welt, wie wir sie kannten, vielleicht gar nicht mehr so bestehen, wie wir sie eben kannten. Ich würde mal sagen, auch hier gerade das Desinfizieren und so alles Dinge, die man wirklich nie dachte, machen zu müssen. Wir atmen jetzt mal ein und aus und feiern das jetzt, oder, Herr Brost?
Sehr gute Übung. Wir haben Achtsamkeit, ist, glaube ich, auch ein Wort und ein Gebot der Stunde.
Dass wir uns einfach erden und sagen, gut, wir lassen uns jetzt mal erstmal für diese Stunde zumindest nicht aus der Ruhe bringen.
Absolut.
Schön, dass Sie da sind. Lasst uns zu Hause bleiben, so lautet die Losung in diesen Tagen. Weil das aber nicht alle tun, gibt es jetzt eben in einigen Ländern Ausgangssperren. In Italien, in Frankreich, Österreich hat die seine gerade bis Ostermontag verlängert. So ging es vorhin über die Ticker. Und auch in Deutschland gibt es Ausgangssperren. In Freiburg zum Beispiel eine für größere Gruppen. Öffentliche Orte, Parks und so weiter sollen nicht mehr zugänglich sein. Ab morgen dann bis 3. April. Mark Brost hier zu Gast von der Zeit. Herr Brost, das ist doch komisch, oder, dass wir uns so schwer tun damit. Wir könnten ja auch einfach dem folgen, was eben ausgegeben wird als Losung, bleibt zu Hause, dass tatsächlich dann doch nur das wirkt, wenn man es wirklich verordnet bekommt.
Naja, ich bin auf der einen Seite ratlos und ganz ehrlich auch fassungslos. Ich bin ja jetzt gerade musste ja irgendwie auch jetzt ins Radiostudio hier zu Ihnen kommen und habe natürlich auch wieder Leute auf der Straße gesehen, in größeren Gruppen, 3, 4, 5 Leute, teilweise auch mehr, die zusammenstehen, die in Cafés sitzen, die sich offensichtlich nicht an das Gebot der Stunde halten, das Sie gerade angesprochen haben. Wenn ich nach Erklärungen suche, dann fallen mir 3 mögliche Erklärungen ein.
Ja,
das eine sind die Sorglosen, die eben wahrscheinlich vielleicht auch die Jüngeren unter uns, die sagen, mir kann eh nichts passieren und wenn ich angesteckt werde, dann bin ich immun und ich bin sowieso nicht die Risikogruppe. Also mal gucken, was da kommt. Das sind die Sorglosen, die wird es immer geben. Es gibt auch, das erleben wir ja gerade in Debatten im Netz, natürlich die Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist doch alles hier nur eine große staatliche und mediale Inszenierung. Da muss man sich nicht dran halten, da darf man sich auch nicht dran halten, weil dunkle Mächte im Hintergrund hier irgendwas machen.
Man muss anarchisch handeln und sich eben genau nicht daran halten.
Genau, ganz, ganz schlimm. Ist auch nicht wahr, muss man einfach jetzt in ganz einfachen Worten dazu auch sagen. Das grassiert aber. Und die dritte Gruppe, die ist leider auch relevant, das sind diejenigen, die einfach immer noch schlecht informiert sind. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt sehr viele Leute im Land, die weder ihren Sender hören noch meine Zeitung lesen, die vielleicht sich auch mit unserer Sprache schwer tun, auch wenn sie in zweiter oder dritter Generation hier leben, vielleicht die weniger gut gebildet sind und die womöglich immer noch nicht verstanden haben, was hier gerade los ist. Und diese Mischung aus allen 3 Gruppen, das ist der gefährliche Cocktail.
Ja, dann müsste man gucken, wie kann man diese Menschen erreichen, die es tatsächlich noch nicht verstanden haben. Aber wenn wir gerade mal auf die Jüngeren blicken, die vielleicht tatsächlich so drauf sind, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sagen, naja, es betrifft uns ja nicht und wenn ich auch infiziert werden sollte, dann würde es für mich glimpflich ablaufen. Vielleicht bin ich immun, vielleicht habe ich nur leichte Symptome. Wir haben heute früh mit Christiane Woppen gesprochen, der Vorsitzenden des Europäischen Ethikrates, der die Europäische Kommission berät. Und sie sagt, es geht hier gar nicht nur um die Älteren.
Es gibt aber auch junge Menschen, und das muss man diesen jungen Menschen auch mal ganz deutlich sagen, die in die Situation kommen können, schwer krank zu werden und einen Beatmungsplatz zu brauchen. Also diese Einstellung, ich stelle mich hier mit meiner Bierflasche in Horden an den See und genieße das schöne Wetter, ist verantwortungslos in vielen, vielen Hinsichten und nicht zuletzt auch sich selbst gegenüber.
Christiane Woppen, also vom Ethikrat. Ich würde sagen, bei den jungen Leuten kommt das jetzt auch an. Da bin ich jetzt mal hoffnungsvoll.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist auf der einen Seite eine Frage von Tagen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Bisschen Verständnis sollten wir auch haben. Auch wir beide waren mal 18 oder 16 und wissen, dass wir eben nicht auf das gehört haben, was unsere Eltern uns gesagt haben und dachten irgendwie, wir sind schon wahnsinnig groß und erwachsen und haben unser Leben selbst im Griff. Ich beobachte allerdings auch durch den eigenen Bekanntenkreis, wie sehr eben innerhalb dieser Peergroups die Debatte sich jetzt gerade dreht. Und das ist natürlich das Relevante.
Das ist das Relevante. Ich meine, wir müssen ja auch durchaus selbstkritisch dazu sagen, oder ich auch, dass es auch bei mir lange gedauert hat, wirklich zu sagen, gut, am besten ist es tatsächlich gar keinen Kontakt Kontakt mehr, außer zu der Kernfamilie sozusagen zu haben. Das ist ein Prozess, bis man das wirklich versteht.
Man sollte übrigens, glaube ich, unseren Hörern auch sagen, dass wir beide jetzt auch hier mit einem Abstand von mehr als zwei Metern
Abstand
auseinanderstehen.
Auf jeden Fall, so ist es. Hier im Studio auch mit 2 Metern Abstand am Tisch ist meine Kollegin Kirstin Lemke aus der Redaktion, aus der Studio 9 Redaktion. Welches sind denn die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts?
Das ist ja immer für Deutschland gesehen Stand Mitternacht. Und da hat RKI-Chef Wieler heute gesagt, es sind fast 14.000 Erkrankte, also genau 13.957. Und das sind fast 3.000 mehr als gestern. Also da sieht man schon diesen enormen Anstieg. 31 Todesfälle gab es, das sind 11 mehr als am Vortag. Und er hat nochmal ganz klar gesagt, wir sind am Anfang einer Epidemie. Und hat dazu dann nochmal die weltweiten Zahlen in den Blick genommen. 200.000 Erkrankte. Nach seinen Zahlen 8.830 Menschen sind gestorben. Nach den ja immer etwas höheren Zahlen der amerikanischen Johns Hopkins Universität sind es jetzt mehr als 10.000.
Und was sagt der Bundeswirtschaftsminister Herr Altmaier? Will er das Kartellrecht lockern?
Er macht sich Sorgen um die Versorgungslage. Das Problem ist nämlich, die Lager sind im Prinzip voll, aber der Nachschub stockt. Und da möchte er gern, dass die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel mehr kooperieren. Und dazu könnte man das Kartellrecht lockern, einfach vorübergehend, um dafür zu sorgen, dass die Regale schneller nachgefüllt werden. Denn es ist nicht nur das Problem an den Grenzen, zum Beispiel nach Polen, wo die LKWs dann wieder im Stau stehen. Da scheint es im Moment mal zu laufen, sondern zum Beispiel auch mit Blick auf Spanien. Da kommen jetzt Waren aus Spanien, Obst und Gemüse, im Moment nicht durch die EU, weil viele spanische Lkw-Fahrer einfach sagen, wir möchten jetzt nicht das Land verlassen. Wir wissen nicht, was ist, wenn wir zurück wollen.
Kommen wir dann zurück. Sind Sie gut bevorratet, Herr Brost?
Ja und nein. Also offensichtlich habe ich wie viele andere zu wenig Toilettenpapier gekauft. Aber das ist ja sowieso eine Geschichte für sich, warum die Deutschen gerade das horten. Nein,
Möhren sollte man vielleicht horten und Orangen.
Möhren haben wir zu Hause und gestern erst eingekauft. Und da ist mir eigentlich was aufgefallen, was, glaube ich, unter diesem Aspekt Solidarität, Hamsterkäufe und persönliche Befindlichkeit ganz wichtig ist in dem Supermarkt, den ich als erstes angesteuert habe und den wir sonst auch immer benutzen, um einkaufen zu gehen. Da war im Grunde bis auf das Toilettenpapier alles da. Mhm. Es gab noch nicht diese große Auswahl wie davor. Und es gab eben von, ich sag mal, bei Waschmittel gab es nicht 30 Sorten, sondern es gab noch 4. Und von diesen 4 Sorten gab es eben auch nicht wieder 50 Varianten, sondern eben nur 3. Es gab alles, aber in einer kleineren Anzahl. Und ich glaube, das ist im Augenblick etwas, wo man sich auch dran gewöhnen muss. Wir haben davor doch in einer fast Überflussgesellschaft oder in einer alles ist möglich, was den Konsum betrifft, Gesellschaft gelebt. Also wir sind alle groß geworden in Bildern, mit Bildern von Supermarktregalen, die eigentlich übervoll sind. 30 Joghurtsorten und von jeder Joghurtsorte gibt es nochmal 50 Stück und es war immer alles da. Und jetzt ist eigentlich eher eine Normalsituation. Es gibt alles, aber vielleicht nicht mehr in dieser riesigen Auswahl und in dieser riesigen Menge. Wenn jeder sich vernünftig verhielte, würde es absolut funktionieren.
Ich denke auch, wenn wir jetzt erstmal das essen, was wir eingekauft haben und dann wieder einkaufen gehen, dann wird es sich vielleicht bis dahin hoffentlich, man weiß es nicht, hoffentlich geregelt haben. Ich muss sagen, ich wollte ein bisschen abgepacktes Vollkornbrot kaufen. Ich habe gestern keins mehr gekriegt in 2 Läden, wo ich geguckt habe. Aber gut, anderes Thema noch ist das Internet. Viele sind zu Hause, viele wollen streamen, viele wollen einfach natürlich in Kontakt bleiben. Gerade aber was Netflix und YouTube betrifft, gibt es jetzt eine verminderte Übertragungsqualität, Kirsten Lemke?
Das geht zurück auf eine Initiative des zuständigen EU-Kommissars. Und beide Unternehmen haben jetzt gesagt, sie werden nicht mehr die Datenrate reduzieren. Sie werden nicht mehr streamen in HD oder Ultra-HD-Qualität, sondern nur noch in der Standard-Bildqualität. Das soll den Datenverkehr um 25% reduzieren. Denn es ist ja eben gerade das Freizeitverhalten, das konzentriert sich jetzt umso mehr auf das Internet. Und ich zum Beispiel habe schon gemerkt in den letzten Tagen, dass es langsamer wird, dass es manchmal länger dauert, eine Mail rauszuschicken.
Absolut. Wir merken das beruflich wie privat. Bei uns ist es so, dass wir einen Großteil wirklich tatsächlich jetzt im Homeoffice arbeiten und eine Videokonferenz sich an die andere reiht und da gibt es Abstürze und es funktioniert nicht und Teilnehmerbegrenzungen. Und privat merke ich das natürlich auch. Ich weiß nicht, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist, in der Krise über so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Debatte anzufangen. Aber man merkt natürlich auch, wie sehr Deutschland in der Digitalisierung im Augenblick hinterherhinkt. Und noch anderes Thema bei der Digitalisierung, weil Homeoffice ja für viele eigentlich Schreibtischjobs möglich wäre, wo es, glaube ich, im Augenblick fast gar nicht möglich ist oder unter sehr schwierigen Bedingungen, ist in der öffentlichen Verwaltung. Wir merken, dass die öffentliche Verwaltung nicht so digitalisiert ist wie viele privatwirtschaftliche Unternehmen. Da müssen die Leute weiter vor Ort sein, um die Akten per Hand zu bearbeiten. Eigentlich im Jahr 2020 wirklich ein Anachronismus.
Wir haben gestern mit Anna Sauerbrei, die hier zu Gast war, vom Tagesspiegel schon drüber gesprochen. Es wird sich vieles ändern mit dieser Krise, auch wenn jetzt hätte Fahrradkette und so erstmal im Raume steht. Also wenn wir durch sind durch die Krise, werden wir sicherlich viele Dinge schneller vorantreiben und uns moderner aufstellen. Wir waren eben gerade bei Bayerns Ministerpräsidenten Söder auch kurz gewesen, der zum Thema Ausgangssperre in Bayern sich heute äußern will. Und zwar in 8 Minuten soll die Pressekonferenz beginnen um 12.30 Uhr. Meine Kollegin Kirsten Lemke wird gleich nochmal reinkommen, wenn sie dann weiß, was für Bayern jetzt beschlossen wird. Diese Pandemie, in der wir stecken, hat gravierende Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz will jetzt die Schuldenbremse im Grundgesetz lockern, will die Finanzhilfen so schnell finanzieren. Die Süddeutsche schreibt, es sei ein Nachtragshaushalt geplant zwischen 70 und 100 Milliarden Euro zusätzlich, soweit die Angaben der Süddeutschen. Was soll mit dem Geld passieren? Vor allem kleine Firmen und Selbstständige sollen jetzt unterstützt werden. Da soll es ein Hilfspaket geben. Der Bundesregierung 40 Milliarden Euro soll es betragen. Aber auch die größeren Unternehmen sollen unterstützt werden. Es soll Hilfen geben für also staatliche Beteiligungen soll es eventuell geben, zum Beispiel für Unternehmen wie die Lufthansa. Wir hören mal, was Olaf Scholz gestern Abend im ZDF gesagt hat.
Wir können Liquidität, also Kredite und Darlehen für diese Zeit garantieren. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir das auch ergänzen durch Programme, wo wir dann mit Eigenkapital helfen können, uns also zeitweilig an solchen Unternehmen auch beteiligen, wenn die das sinnvoll und hilfreich finden. Das alles entwickeln wir gerade, bauen wir aus, sodass wir alle Instrumente haben, die man braucht, um durch eine solch schwierige Zeit zu kommen.
Olaf Scholz, der Finanzminister. Herr Brost von der Zeit, was sagen Sie? Ist das jetzt die geeignete Art zu reagieren? Verströmt er da sozusagen Hoffnung durch solche Sätze?
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass ein Finanzminister einen Satz sagen muss. Das wiederholt er auch in unterschiedlicher Weise in diesen Tagen immer wieder. Das ist die Mario Draghi-Euro-Krisenformel, whatever it takes. Wir sind in der Lage, alle Maßnahmen zu ergreifen. Wir können finanzpolitisch diese Krise bewältigen, koste es, was es wolle. Der Unterschied zu dieser Krise 2008, an die ja jetzt auch immer wieder erinnert wird, weil das ja das letzte Mal war, dass wir wirklich in eine tiefe Rezession gefallen sind und der Staat mit ungewöhnlichen Maßnahmen helfen musste. Der Unterschied, glaube ich, zu 2008 ist ein doppelter. Zum einen geht es nicht mehr um die Frage, ob der Staat noch helfen soll und in welchem Volumina. Wir haben durch diese Krise gelernt, dass es im Grunde fast ein grenzenloses Volumen gibt. Auch wenn die Schulden im Nachhinein wieder abgetragen werden müssen. Diesmal geht es um die Frage, wer bekommt Hilfen und vor allem wie. Denn das ist der entscheidende Unterschied. Wir reden eben nicht über Zentralbankgeld oder wir reden nicht über Banken, die gestützt werden müssen. Wir reden über Firmen, die vielleicht auch mehr brauchen als nur Kredite, Stichwort Eigenkapital. Und wir reden über das, was im Grunde, das haben wir immer journalistisch so leichtfertig und aber auch richtig formuliert, das, was das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ausmacht, das ist nämlich der Mittelstand. Und das sind viele kleinere Mittelständler, zum Teil auch mit 4, 5 Beschäftigten, bei denen zum Beispiel ein Kredit jetzt vom Antragsprozedere zu kompliziert wäre, die auch keinen Kredit brauchen, sondern sofort Liquidität.
Richtig, um zum Beispiel die Mieten zu bezahlen oder
genau,
Verbindlichkeiten.
Wir reden eben über unterschiedliche Strukturen. Wir reden darüber, dass ein großer Autohersteller, was dramatisch genug ist, der jetzt die Produktion einstellen muss, natürlich seine Mitarbeiter versorgen muss. Aber Autos werden danach unter Umständen in einer Art nachgeholtem Kauf auf dem gleichen Level wieder gekauft. Aber es gibt viele Betriebe, da gibt es keinen nachholenden Konsum, keinen nachholenden Verkauf. Die haben ganz andere Probleme. Und da, glaube ich, sind wir noch nicht auf der Höhe der Zeit.
Das heißt, Sie würden sich mehr wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass diese Firmen schnell, unkompliziert, direkte Finanzhilfen kriegen. Da reden wir über Schecks, da reden wir über Bargeldauszahlungen, da reden wir darüber, dass man die Finanzämter, bei denen im Augenblick über die Stundung von Steuerzahlungen geredet wird, dass man die umfunktionieren kann und direkte Finanzspritzen an diese Betriebe leitet. Und die Frage, wer was tatsächlich verdient hat, vielleicht erstmal im zweiten Schritt prüft. Zuerst das Geld, dann die Prüfung.
Dann die Prüfung. Aber haben Sie nicht den Eindruck, wenn es jetzt eben heißt, 40 Milliarden Euro am Montag soll es beschlossen werden, dieses Hilfspaket für die Selbstständigen und die kleineren Firmen, dass genau das, was Sie jetzt fordern, tatsächlich auf den Weg gebracht wird?
Genau, weil wie gesagt, es geht um die Frage des Weges und der unkomplizierten Prüfung. Wir reden bei vielen dieser Firmen tatsächlich jetzt von Tagen, vielleicht von maximal einer Woche, in der sich entscheidet, ob sie überleben oder nicht. Das ist ein Unterschied zu vielen börsennotierten oder sehr großen Kapitalgesellschaften.
In Deutschland wächst die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus. Das hat sich geändert. Der Deutschland-Trend wurde zum Beispiel Anfang März schon mal auf diese Frage hin abgefragt. Und da hatten die Deutschen noch nicht so viel Angst. Jetzt hat sich der Anteil der besorgten Bürger innerhalb von 2 Wochen verdoppelt. Was tun wir gegen die Angst, Herr Brost? Lassen Sie uns mal sammeln. Was tun wir ganz privat, um mit dem Gefühl Angst umzugehen? Haben Sie eine Strategie?
Nicht wirklich, aber ich erkenne unterschiedliche Verhaltensweisen an mir selbst. Und vielleicht leitet sich daraus dann eine Strategie ab oder etwas, das wir gemeinsam auch mit unseren Hörern besprechen können. Sozialforscher unterscheiden ja 3 verschiedene Verhaltensweisen von Menschen in Krisensituationen. Auf Englisch to freeze, to fight und to flight. Also sozusagen das Erstarren, das Kämpfen und den Fluchtreflex. Und ehrlich gesagt, ich entdecke alle 3 Reflexe in mir in unterschiedlichen Situationen. Also jobmäßig ist es so, dass ich eher denke, jetzt kämpfen, organisieren, schauen, dass in meinem Fall unsere Zeitung erscheint, dass die Kollegen informiert sind und so weiter. Privat abends, wenn ich nach Hause komme oder im Homeoffice die Tür hinter mir schließe, dann merke ich schon, dass ich auch diesen Gedanken habe, bitte, bitte Decke über den Kopf ziehen, lass es vorbeigehen, es muss ja irgendwann vorbei sein.
Mhm. Alles endet irgendwann, also so viel ist sicher, auch diese Krise wird vorbeigehen.
Und natürlich gibt es sicher auch mal den Fluchtreflex. Ich glaube, was wichtig ist in diesen Tagen, ist miteinander sprechen. Die Dinge aussprechen, im privaten Kreis, wie auch im Kollegenkreis, im Homeoffice, wenn man in der Telefonschalte ist oder zu Hause mit seinen Liebsten, einfach Gefühle zulassen, vielleicht auch Angst zulassen. Das Nichtwissen und die Unsicherheit, die diese Krise ja mit sich bringt, weil wir eben überhaupt keine Erfahrung haben und nicht sagen können, wie es weitergeht. Dieses Nichtwissen und die Unsicherheit, das muss man aushalten können. Und das ist vielleicht die größte Anstrengung und die größte Herausforderung in diesen Tagen.
Ja, das ist wohl so, dieses Aushalten, zu sagen, gut, ich stelle mich dem, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange es dauern wird, wen es alles betreffen wird, aber ich halte das jetzt aus. Sie haben gesagt, erstarren, kämpfen, Flucht. Vielleicht ist ein Moment auch einfach mal kurz innehalten und weder kämpfen, noch erstarren, noch fliehen, einfach tatsächlich aushalten, hinspüren und sagen, ja, so ist es jetzt in diesem Moment. Einatmen, ausatmen und wissen, man lebt. Also und das Kleine, was sich vielleicht in dem Moment ereignet, wahrnehmen.
Ja, wir haben ja vorhin ganz am Anfang der Sendung das Wort der Stunde schon benutzt. Ich glaube, wir beide, das war Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet ja einfach auch Dinge bewusst wahrzunehmen. Vielleicht die kleinen und großen Momente des Glücks, die es gibt, jetzt auch zu genießen. Ich glaube, zur Achtsamkeit kommt vielleicht auch Dankbarkeit dazu, dankbar, dass man gesund ist, dankbar, dass Essen da ist, dankbar, dass man mit seinen Liebsten zusammen sein kann oder dass die Liebsten, wenn sie nicht mit einem zusammen sein können, hoffentlich immer noch gesund sind. Mhm. Also die Reflexion darüber, wie wir eigentlich leben, ob wir die Leben führen, so wie wir sie eigentlich führen wollten, ob es immer gut ist, in jedem Moment gleich auf das Smartphone zu schauen und sich damit selbst abzulenken und ob die Dinge, die man in dieser Ablenkung erfährt, wirklich notwendige Informationen sind oder nicht manchmal einfach auch nur Bullshit. Ich glaube, diese Gedanken sich jetzt zu machen und das Bewusste auch mal zu justieren, das wäre schon schön.
Das könnte eine Gelegenheit sein. Sie sagen, die kleinen Glücksmomente, heute ist tatsächlich Weltglückstag.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, das hat vorhin die Redaktion mir gesagt und das ist vielleicht, ich meine, man sagt sich ja, wie kann ich in dieser Krise glücklich sein, aber vielleicht ja, ist es trotzdem möglich.
Ein Kollege von mir hat gerade heute Morgen in einer Telefonschalte, als wir darüber sprachen, was ist eigentlich unser Programm der Wochenzeitung in der nächsten Woche, hat eigentlich einen ganz schönen Satz gesagt. Unser Korrespondent, der zugeschaltet war aus Großbritannien, der sagte, die Erfahrung der Engländer ist, dass man in Kriegszeiten nicht nur Kriegsfilme sehen mag, sondern auch Komödien oder gerade Komödien. Und das ist jetzt nicht nur tumbe Ablenkung, sondern da geht es eben auch darum, einfach zu zeigen, das Leben ist noch vielfältiger. Und ich glaube, also wir sind nicht im Krieg, auch wenn diese Metapher benutzt wird, aber wir sind in einer Krise und in diesem einen Satz steckt, glaube ich, viel, viel Wahrheit.
Dass man also sich das Lachen erlaubt und vielleicht sogar, indem man sich eine Komödie anguckt, auch ganz bewusst herbeiführt. Ja?
Absolut.
Kann der Bundestag denn angesichts der Krise, der Corona-Krise, nächste Woche zusammentreten? Das ist die Frage. Das ist die letzte Sitzungswoche vor den Osterferien. Immerhin ist es ja geboten, die Zahl der Anwesenden zu minimieren, um eben das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Herr Remme, wird der Bundestag wohl zusammentreten?
Ja, das wird er wohl. Wir fragen uns das eigentlich seit letzter Woche, denn nur diese paar Tage hier in dieser Woche waren ja sitzungsfrei. Das heißt, wir konnten schon in der vergangenen Woche, als es sich abzeichnete, dass das schwierig werden würde, fragen, wird das eine normale Sitzungswoche? Es wurde mit jedem Tag klarer, nein, das wird keine normale, und zwar sowohl was die Inhalte angeht, wie auch die Form. Es hat viele Beratungen gegeben und sie sind noch nicht abgeschlossen zwischen dem Bundestagspräsidenten und den parlamentarischen Geschäftsführern. Ich glaube, wichtig ist neben allen Inhalten, hier soll auch ein Signal gesetzt werden. Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, bemühte in einem Interview gerade noch einmal das Zitat von Norbert Lammert 2017. Hier schlägt das Herz der Demokratie und das soll demonstriert werden. Ja, mit weniger Abgeordneten, ja, mit gekürzter Tagesordnung, Fokus auf Corona-Paket, aber dennoch, man will demonstrieren, dass man hier handelt.
Das Herz der Demokratie, Herr Bross, das ist in der Tat wichtig, dass dieses Herz weiter jetzt schlägt. Und zwar im normalen, soweit möglich, Takt, oder?
Ja, absolut. Wir reden ja über Gesetze, die verabschiedet werden müssen. Klaus Remme hat es gerade angesprochen, Corona, stehen wichtige Entscheidungen an. Und gleichzeitig, glaube ich, muss der Bundestag, der wie Politik insgesamt natürlich davon lebt, dass man sie sieht, dass sie transportiert wird, auch über Bilder, über Fernsehnachrichten, muss ein Signal aussenden, dass man auf Abstand zueinander geht, dass man die nötigen Regeln einhält und im Grunde den schwierigen Grad oder die schwierige Balance finden zwischen sozusagen notwendiger Präsenz und gebotener Abwesenheit. Das wird ganz interessant. Und da ist auch die Frage, ob sich alle Fraktionen tatsächlich jetzt in den Vorberatungen dran beteiligen, welche Rolle auch die größte Oppositionspartei, die AfD, spielt. Klaus Remme hat das gerade gesagt, da laufen die Gespräche. Sehr interessante Fragen.
Ja, die AfD. Wie wird sie sich verhalten, Herr Remme?
Tja. Das fragen sich alle. Wenn man ihnen glauben könnte, die Beteuerungen sind im Prinzip konstruktiv, aber wir wissen und merken, dass das Misstrauen sehr tief sitzt. Und deswegen ist diese Zahl, auf die man kommen will, um handeln zu können, wirklich kritisch. Natürlich gibt es Überlegungen wie das Pairing-Abkommen, wo man sich freiwillig und im Vorfeld darauf verständigt, zwar in bestehenden Mehrheitsverhältnissen, aber eben nicht in voller Fraktionsstärke im Parlament zu sitzen. Dann könnten auch die Abstände, die nötig sind, gewahrt werden. Aber das setzt dann eben voraus, dass die AfD in Anführungsstrichen mitspielt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir werden ja in enger Folge erleben, am Montag die Kabinettssitzung, dann schnell die Parlamentssitzungen, in der verabschiedet werden soll. Wenn es um die Schuldenbremse geht, dann sind eben 355 Abgeordnete notwendig. Kanzlermehrheit ist vorgeschrieben, um diese Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu bekommen, Artikel 115. Dass der Notstand gegeben ist, wird nicht bezweifelt, aber es ist nun einmal so, dass die Zahl vorgeschrieben ist. Das führt im Moment noch zu Beratungen, wie ich sagte, die nicht abgeschlossen sind.
Dieses Wort Pairing ist also aus dem britischen Parlamentarismus entlehnt, heißt ganz genau, nur ein Fünftel der Abgeordneten muss entsprechend der Fraktionsstärken dann anwesend sein?
Ich habe auch schon Pairing-Abkommen erlebt, die oberhalb dieser Schwelle waren. Es ist die freiwillige Vereinbarung, dass wenn Kollegen aus der Fraktion, aus was für Gründen auch immer, übergreifend eben nicht da sein können, dass man sich dann fraktionsübergreifend im Vorfeld darauf verständigt, in entsprechend schwächere Besetzung, aber in einer Art Gentleman's Agreement, darauf drängt, dass in Abstimmungen die Mehrheitsverhältnisse gewahrt bleiben.
In Hessen hat die AfD gesagt, sie will konstruktiv mitarbeiten. Alle Fraktionen im Hessischen Landtag haben beschlossen, zusammenzuarbeiten, um die Zahl der Anwesenden im Plenum zu minimieren. Vielleicht wird es ja dann im Bundestag auch funktionieren. In Bayern hat man ja auch Lösungen gefunden.
Ja, das ist wohl so. Und in der Tat, der Wortlaut klingt ähnlich. Man muss vielleicht auch dazu sagen, und das rät der gesunde Menschenverstand, ich glaube, auch die AfD hat ein Interesse daran, ihre Abgeordneten zu schützen. Und insofern spricht einiges, wenn auch nicht alles, dafür, dass es dazu kommt.
Klaus Remme, vielen Dank ins Hauptstadtstudio. Marc Brost ist hier an meiner Seite von der Zeit und jetzt auch nochmal an unseren Tisch getreten, meine Kollegin Kirsten Lemke, denn es gibt Neuigkeiten aus Bayern. Die Bayern kündigen also jetzt Ausgangsbeschränkungen an, namentlich Markus Söder, der Ministerpräsident, ist ja vorhin vor die Presse getreten. Kirsten Lemke, was hat er gesagt?
Er hat gesagt, wir haben viel getan, aber leider nicht genug. Die Zahl der Infektionen in Bayern steigt und wörtlich, es entwickelt sich nicht gut. Er sagt, er sei sogar von den Kommunen und von der Wirtschaft gebeten worden zu handeln. Es müsse einfach noch mehr passieren und er wolle keine endlosen Abstimmungen, wie er wörtlich sagte, abwarten, sondern er sagte, Bayern handelt.
Ab Freitag, und das gilt jetzt ab Freitagnacht, also heute Nacht, vorläufig auf die Dauer von 2 Wochen, ab 0 Uhr beginnend, wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter. Ab morgen gilt noch viel mehr als jetzt. Bleiben Sie zu Hause.
Bleiben Sie zu Hause. Marc Brost, man hört sogar Herrn Söder hier an, dass er angefasst ist von dieser Entscheidung, ne?
Absolut. Er profiliert sich, ich würde sagen, auch zu Recht in dieser Situation als Krisenmanager. Es war das Muster der letzten Tage, dass er immer schon vorgeprescht ist. Das meine ich jetzt aber nicht negativ vorpreschen, sondern einfach, dass er Taten schafft, dass er für Klarheit steht. Er wirkt aber jetzt tatsächlich angefasst. Das ist eine emotionale Situation.
Ja, Kirsten Lemke, was hat er noch gesagt?
Er hat gesagt, was das im Einzelnen bedeutet jetzt für die Menschen. Also das, was wir jetzt schon aus anderen Ländern kennen. Man darf noch zur Arbeit gehen, aber man soll dort Abstand halten und da womöglich natürlich im Homeoffice. Man darf zum Arzt gehen, aber auch da gibt es Einschränkungen. Also zum Beispiel bei Physiotherapie und so nicht absolut notwendigen Behandlungen. Mhm. Das soll man lassen. Er schränkt die Besuchsrechte in Heimen und Krankenhäusern fast vollständig ein. Da gilt auch nur bestenfalls im Todesfall. Also wenn jemand stirbt, darf der Angehörige kommen. Oder wie er sagte, auch übrigens bei Geburten. Die Lebensmittelversorgung bleibt natürlich, die Banken bleiben offen. Aber anders als bisher werden Friseure schließen, Baumärkte schließen, Gartenmärkte, die Gastronomie komplett bis auf Lieferdienste. Und das Einzige, was einem dann noch bleibt, Sport und Spazierengehen im Freien, aber nur mit der Familie. Keine Gruppen.
Oder eben ganz alleine. Das ist wie in Frankreich.
Ja, und es ist leider notwendig. Wir haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, es gibt zu viele, die an sich selbst gedacht haben und damit das Wohl aller der Gemeinschaft bedroht oder vernachlässigt haben. Ich glaube, es ist unumgänglich, dass jetzt gehandelt wird, so dramatisch und so schade es auch ist.
Die Kanzlerin Angela Merkel will ja am Sonntag mit den Ländern sich noch mal ins Benehmen setzen und telefonieren. Der Kanzleramtsminister hat gesagt, man will sich den morgen gegen Samstag in der Bundesrepublik noch mal anschauen, sehen, wie sich die Leute verhalten. Jetzt bin ich gespannt, Kirsten Lemke, wahrscheinlich wird sich die bayerische Entscheidung auch auf die Bundesentscheidung auswirken.
Zum einen das und Markus Söder hat auch noch mal gesagt, andere Ministerpräsidenten hätten auch mit ihm schon Kontakt gehabt und fänden das gut. Und zum anderen gibt es auch bei der Hauptstadtpresse, habe ich jetzt gehört, die Vermutung, dass man einfach vermeiden möchte, ein bundesweites Ausgangsverbot zu verhängen, sondern das dann den Bundesländern oder auch den Kommunen zu überlassen.
Das ist, glaube ich, sowohl inhaltlich geboten wie von Merkel taktisch sehr klug eingefädelt. Wir sind in einem föderalen Staat. Es gibt nicht die Möglichkeit, zentral Dinge vorzuschreiben, außer in einer absoluten Notstandssituation. Ich glaube, die Kanzlerin hat, als sie am Mittwoch ihre Rede gehalten hat, genau auf diesen Effekt gesetzt, dass wir jetzt in einer Art Bottom-up-Bewegung in einzelnen Bundesländern und immer mehr Bundesländern diese rigoroseren Ausgangssperren oder Einschränkungen erleben und sie dann eigentlich am Sonntag entweder noch gar keinen mehr draufsetzen muss, sondern es nur noch erklärt. Das ist für sie persönlich, glaube ich, auch die angenehmere Rolle. Ob es richtig ist, naja, Hauptsache es kommt, ehrlich gesagt.
Hauptsache es kommt und wir halten uns auch dran und wir werden es auch aushalten. Wir werden, wenn es denn sein soll, wie Sie eben gesagt haben, Herr Brost, Komödien gucken oder durchatmen und sagen, gut, es ist uns jetzt gerade aufgesetzt, das ist die Losung der Wahl. Wir bleiben zu Hause und hoffen, dass es vielleicht in 2-3 Wochen vorbei ist, wobei wir das nicht wissen. Ja, einen haben wir noch, Marc Brost von der Zeit, denn wir wollen ja wissen, was Sie uns vorschlagen. Sekunde.
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Was empfehlen Sie uns? Was sollen wir tun?
Ja, ich widerspreche mir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Keine Komödie, sondern was Ernsthaftes. The Crown, die Netflix-Serie über die Regentschaft von Königin Elisabeth. Ich habe sie erst jetzt entdeckt, ist schon ein bisschen älter. Ganz Cool daran ist, Winston Churchill spielt in den ersten Folgen eine große Rolle und Boris Johnson, der aktuelle britische Premier, hat eine Churchill-Biografie geschrieben. Man entdeckt da viel über die aktuelle Politik und auch über Boris Johnson.
Und wenn man das sozusagen durchgelesen hat, wo geht es dann weiter, beziehungsweise durchgeguckt hat vielmehr?
Na, ich bin ja erst am Anfang. Also ich habe das, wie gesagt, im Unterschied, glaube ich, zu einigen erst jetzt entdeckt. Ich bin einfach wahnsinnig fasziniert von diesem Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, das wird eben auch interessant sein, nach dieser Krise mal zu erfahren, wie die Akteure denn im kleinen Kämmerlein, wo wir im Augenblick als Journalisten auch nicht mehr reinkommen, wie sie wirklich gedacht, agiert und am Ende auch entschieden haben.
Ja, das wird interessant. Und dann werden wir vielleicht gewappnet sein, wenn nochmal so eine Krise auf uns zukommen sollte, dass wir dann ein bisschen besser damit umgehen können, schneller reagieren können.
Das Merkmal aller Krisen, glaube ich, in einer komplexer gewordenen Welt ist, dass die nächste Krise eine andere Krise sein wird. Insofern, wir haben ja viel aus der Finanzkrise gelernt und gesagt, da sind wir gewappnet, das sind wir auf eine gewisse Art. Jetzt haben wir es mit einer anderen Bedrohung zu tun. Und ich mag nicht pessimistisch sein, sondern eher optimistisch. Die nächste Bedrohung wird wieder eine andere sein, aber wir werden sie bewältigen.
Wir werden sie bewältigen, das ist sicher. Vielen Dank, dass Sie hier waren, hat mich gefreut.